Fokus Nachhaltigkeit. Das neue Reporting stellt die Unternehmen vor große Herausforderungen. Fit für die Nachhaltigkeit. Der Podcast des Instituts der Wirtschaftsprüfer begleitet Sie durch den Dschungel der Regelungen. Hier teilen Expertinnen und Experten aus der Wirtschaftsprüfung ihr Wissen. Freuen Sie sich auf eine spannende Folge.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich dürfen wir im, vielleicht darf man das noch sagen, neuen Jahr 2026 Sie zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Fit für die Nachhaltigkeit begrüßen. Wir, das sind, inzwischen kann ich schon fast sagen, Anja wie immer, Anja Schmitz-Hergenell und ich, mein Name ist Bernd Stiebi und ja, wir beide auch zusammen haben das letzte Jahr ja beschlossen, indem wir das Jahr 2025, was ja sehr ereignisreich war für die Nachhaltigkeitsberichterstattung, Revue passieren lassen, haben einen kleinen Ausblick gewagt auf das Jahr 2026, haben das verbunden mit der Hoffnung, etwas stabilere Verhältnisse in unserem Sinne, im Sinne der Wirtschaftsprüfer, aber auch im Sinne unserer Mandanten zu bekommen. Inzwischen ist das Jahr 2026 schon etwas fortgeschritten und insofern haben wir uns gedacht, es ist ein guter Anlass, mal zu beleuchten, nochmal kurz, was ist bisher passiert, aber wie ist also der aktuelle Stand der Rechtsentwicklung und wie wird er sich aus unserer Sicht eben auch vor allen Dingen in diesem Jahr entsprechend darstellen. Ja, fangen wir an. Anja, wir haben einen bedeutsamen, glaube ich, gesetzgeberischen Schritt auf europäischer Ebene getan, nämlich am 26.02.2026. Da wurde die Richtlinie, wie sie exakt heißt, 2026/470 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Damit, glaube ich, kann man sagen, sind alle Basisrechtsakte, also das, was wir als Level 1 Gesetzgebung bezeichnen, auf europäischer Ebene ein Jahr nach Veröffentlichung des Omnibus-Paketes abgeschlossen. Vielleicht zum Einstieg als Erleichterung für alle nochmal ein kurzer Überblick insgesamt über die Inhalte des Omnibus-Pakets.
Ja, das mache ich sehr gerne. Also der Omnibus 1, wie es ja genannt wurde, das Paket umfasste insbesondere Vorschläge für zwei Richtlinien. Das war einmal der Stop-the-Clock-Vorschlag und eben der Content-Vorschlag. Stop-the-Clock wurde bereits letztes Jahr im April veröffentlicht im Amtsblatt der EU, gilt also schon relativ lange. Was war das? Da ging es um eine Verschiebung von Zeitpunkten zur erstmaligen Anwendung oder zur erstmaligen Verpflichtung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Da wurden halt die Zeitpunkte für die erstmalige Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen der damaligen zweiten und dritten Welle der CSRD um zwei Jahre nach hinten verschoben. Warum hat man das gemacht? Das war eben auch natürlich Grundlage des zweiten Content-Vorschlags. Es war ja schon von Anfang an klar, dass der Anwendungsbereich der CSRD und eben auch der CSDDD deutlich reduziert werden soll. Und man wollte jetzt natürlich vermeiden, dass die Unternehmen, die dann nach Änderungen der CSRD nicht mehr zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet sind, dann für eine Übergangsperiode noch Nachhaltigkeitsberichte erstellen müssen. Deshalb hat man eben relativ schnell, wie gesagt, den Stop-the-Clock-Vorschlag auch verabschiedet. Ja, Content-Vorschlag hast du bereits gesagt, der ist jetzt am 26.02. verabschiedet bzw. eingetragen worden. Dem gingen relativ viele Diskussionen letztes Jahr 2025 voraus, insbesondere immer wieder zum Thema Anwendungsbereich. Und Ende 2025 gab es dann tatsächlich eine Einigung und der Rat als letzte EU-Institution hat aber eben jetzt erst Ende Februar zugestimmt, sodass dann auch tatsächlich die Eintragung oder die Veröffentlichung erst am 26.02. erfolgen konnte. Soweit zu den Formalitäten. Bernd, was ist denn jetzt der Inhalt des inhaltlichen Vorschlags?
Genau, das ist ja, glaube ich, der wesentliche Punkt an dem ganzen Thema. Das sind, wenn ich das recht sehe, fünf verschiedene Kernbereiche. Den vielleicht wesentlichen hast du gerade angesprochen, das ist der Scope, das ist der Anwendungsbereich, das lange Hin und Her hast du genannt. Ich glaube, wir sollten hier auch verzichten, die unterschiedlichen Zahlen, die da immer wieder kolportiert sind, hier jetzt einfach nochmal zu wiederholen. Am Ende des Tages hat man sich eben darauf geeinigt, dass nur, muss man ja sagen, Unternehmen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet sein sollen, die entsprechend, gleiches gilt natürlich auch für Konzerne, für Unternehmensgruppen, mehr als 1000 Arbeitnehmer eben entsprechend beschäftigen und eben die mehr als 450 Millionen jährliche Nettoumsätze entsprechend verzeichnen. Also im Vergleich zu den ursprünglichen, an dem, ich sag mal, klassischen Merkmalen einer großen Kapitalgesellschaft festgemachten Größe natürlich eine signifikante Reduktion des Scopes. Interessant sind auch bestimmte Ergänzungen bei den Befreiungsregelungen. Wir können festhalten, dass die Befreiungsregelungen jetzt auch für Tochterunternehmen greifen, die Unternehmen von öffentlichem Interesse sind. Wir haben eine besondere Regelung für Finanzholdings entsprechend bekommen. In dem Fall, wo eben die Tochterunternehmen, diese Holding, sehr heterogene, voneinander unabhängige Geschäftsmodelle entsprechend betreiben, kann eben auf der Ebene der Holding beschlossen werden, keine Konzern-Nachhaltigkeitsberichterstattung entsprechend zu erstellen. Ferner, das geht dann ganz allgemein, können die Mitgliedstaaten ein Wahlrecht in Anspruch nehmen, den in ihrem Hoheitsgebiet belegenen Unternehmen eben eine Befreiung von der Nachhaltigkeitsberichterstattung nach den neuen Kriterien bereits für die Berichtsjahre 2025 und 2026 zu gewähren. Von Relevanz ist, denke ich mal, auch der Value Chain Cap. Diese, wie soll man sagen, Größe, diesen Begriff kennen wir natürlich auch aus den bisherigen Regelungen. Hier geht es darum, sogenannte geschützte Unternehmen. Das sind Unternehmen, die am Bilanzstichtag im Durchschnitt weniger als 1.000 Arbeitnehmer beschäftigen und die eben Teil von Lieferketten berichtspflichtiger Unternehmen sind, wie der Name eben schon sagt, zu schützen. Und diese Unternehmen sollen eben das Recht haben, Informationen zu verweigern, die von ihnen gefordert werden, die über einen künftigen Standard für eine freiwillige Berichterstattung entsprechend hinausgehen. Zu diesem Standard werden wir gleich auch nochmal kommen. Ja, der nächste ganz wichtige Punkt sind natürlich die ESRS. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer wissen, dass ja hier die Maßgabe war, diese entsprechend zu überarbeiten und ja im Sinne einer Vermeidung unverhältnismäßiger, wie es so schön heißt, administrativer oder finanzieller entsprechend Belastungen größtmöglichen Bezug zu globalen Initiativen, Stichwort natürlich insbesondere ISSB-Standards und natürlich auch der Kohärenz innerhalb des gesamten europäischen Gesetzespakets. Auch darauf gehen wir noch im Detail ein. Ja, und als letzter wesentlicher Bereich bleibt dann die Prüfung. Die Europäische Kommission hat hier die Verpflichtung, bis spätestens zum 1.7.2027 einen Standard für die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung mit begrenzter Prüfungssicherheit entsprechend anzunehmen. Die bekannte Thematik, einen späteren Übergang zu einer Prüfung mit hinreichender Sicherheit vorzunehmen, ist in dem jetzt verabschiedeten Rechtsakt nicht mehr vorgesehen. Auch zum Thema Prüfung werden wir gleich im Folgenden noch etwas näher eingehen. Ja, die Richtlinie, die wir gerade schon angesprochen haben, 2026/470, tritt 20 Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt, das ist, wenn wir richtig gerechnet haben, der 18. März 2026 entsprechend in Kraft. Die Mitgliedstaaten haben dann grundsätzlich ein Jahr Zeit, diese Richtlinie in das nationale Recht umzusetzen. Nun wissen wir alle, dass bei uns noch überhaupt nichts umgesetzt worden ist, weder eine alte noch eine neue Richtlinie. Insofern ist natürlich zunächst mal ein Jahr von ganz besonderem Interesse, wie es damit auf nationaler Ebene aussieht.
Eine sehr gute Frage, Bernd. Und tatsächlich gibt es hier seit dem letzten Podcast auch nichts Neues. Also es gibt weiterhin kein finales CSRD-Umsetzungsgesetz. Und das letzte offizielle Dokument, was uns vorliegt, ist der Regierungsentwurf vom 3. September letzten Jahres. In diesem Regierungsentwurf war ja schon der Stop-the-Clock-Vorschlag oder die Stop-the-Clock-Richtlinie vielmehr schon enthalten. Der Content-Vorschlag konnte ja gar nicht enthalten sein, weil damals die Einigung schlichtweg noch ausstand. Und jetzt bleibt eben tatsächlich abzuwarten, wie, in welcher Form und vor allen Dingen wann hier eine Umsetzung erfolgt. Wir wissen es schlichtweg nicht. Nur nochmal zur Vollständigkeit, wir haben Ende 2025 unsere Fragen und Antworten zur verspäteten Umsetzung der CSRD aktualisiert. Wir hatten ja ursprünglich Ende 2024 herausgegeben und hatten ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet, dass wir das Ganze genau ein Jahr später nochmal aktualisieren. Haben wir aber gemacht und dann eben auf den neuesten Stand gebracht. Bernd, wir haben ja jetzt gesagt, mit Stop the Clock und der Content-Richtlinie ist die Überarbeitung der Basisrechtsakte zur Vereinfachung der Nachhaltigkeitsberichterstattung abgeschlossen. Jetzt gibt es aber ja eine Reihe von Detailregelungen und das sind diese ganzen delegierten Rechtsakte. Da wird noch weiter dran gearbeitet. Und wenn wir jetzt mal einmal starten, du hast uns ja eben den Überblick schon gegeben, welche Punkte konkret betroffen sind. Starten wir einmal mit den ESRS. Wie ist denn hier der Stand?
Ja, das ist natürlich, du hast angesprochen, was die Regelungen dann und die Berichterstattung im Detail angeht, sicherlich der relevanteste und natürlich auch größte Brocken. Da hatten wir ja zum einen bereits diesen Quick Fix als delegierte Verordnung, wo eben die Übergangsvorschriften erweitert und verlängert worden sind. Was aber natürlich jetzt hauptsächlich noch aussteht, ist eben die inhaltliche Überarbeitung des ja sogenannten ersten Satzes der ESRS durch EFRAG. Hierzu hat es einen sogenannten Technical Advice gegeben, der am 3.12.2025 an die Europäische Kommission übermittelt worden ist. Die EFRAG ist ja hier nur sozusagen Zuarbeiterin. Und wenn man das mal schlagwortartig zusammenfasst, was sind sozusagen quasi die Kernelemente, dann hat man versucht, die Nützlichkeit von Informationen als allgemeinen Filter entsprechend vorzusehen. Das Thema Fair Presentation mit dem Ziel einer relevanteren, weniger Compliance-getriebenen Berichterstattung ist entsprechend eingeführt worden. Die Wesentlichkeitsbeurteilung, Kernelement, das wissen wir ja, jeder Nachhaltigkeitsberichterstattung nach den ESRS ist entsprechend klarer gestrafft worden, hat eine reduziertere Dokumentation, soll an die Anforderungen, die wir als Prüfer haben, entsprechend angepasst werden. Und in der Wertschöpfungskette, glaube ich, kann man sagen, dass man stärker entsprechend auf indirekte Daten abstellen kann, also die bisherige Bevorzugung direkter Daten aus der Wertschöpfungskette, der natürlich den Druck auf die Unternehmen in der Kette entsprechend erhöht hat, ist verringert worden. Die immer wieder kolportierte Zahl, Reduktion der Datenpunkte, in diesem Fall ungefähr 61%, spielt natürlich eine Rolle. Wie immer man das einwerten mag, 61% Reduktion Datenpunkte heißt nicht unbedingt 61% Reduktion des Erstellungs- oder Prüfungsauftrages, Aufwandes. Das ist uns, glaube ich, auch alles entsprechend klar. Streichung freiwilliger Angabepflichten und, das hatte ich vorhin auch schon anklingen lassen, die verbesserte Interoperabilität mit internationalen Standards, hier natürlich vor allen Dingen denen des ISSB. Zu diesem ganzen Paket hatten das IDW am Anfang dieses Jahres im Januar gegenüber dem BMJV Stellung genommen. Grundsätzlich befürworten wir natürlich, das haben wir mehrfach deutlich gemacht, natürlich hier eine Straffung, eine Überarbeitung dieser komplexen Regelungen. Wichtig ist natürlich, dass insgesamt die Akzeptanz der Nachhaltigkeitsberichterstattung bei allen Beteiligten entsprechend gestärkt wird und natürlich das Ganze auch zeitnah abgeschlossen wird und wir eben einen stabilen, verlässlichen Stand in der Nachhaltigkeitsberichterstattung entsprechend bekommen. Wir haben aber auch gesehen, dass trotz dieser Bemühungen im Hinblick auf Verschlankung, Prinzipienorientierung und so weiter eben im Detail es doch noch weiteren Klarstellungsbedarf entsprechend bedarf, also im Hinblick auf eine etwas konsistentere, konzeptionell geschlossenere, im Hinblick dann eben auch auf eine rechtssichere Anwendung ausgerichtete Formulierung dieser Standards, ist also da auch noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, wie geht das jetzt weiter? Das Ganze liegt natürlich, wie gerade schon gehört, bei der Europäischen Kommission. Die ist für die Erstellung und auch auch Fertigstellung dann des Delegierten Rechtsakts verantwortlich. Das Ganze soll bis Mitte diesen Jahres abgeschlossen sein. Das muss es im Prinzip ja auch, damit man rechtzeitig sich noch darauf vorbereiten kann. Wir gehen im Moment davon aus, dass es möglichst zeitnah wahrscheinlich dann auch schon eine Veröffentlichung eines Entwurfs geben wird mit der Möglichkeit einer Kommentierung, allerdings mit einer sehr, sehr kurzen Konsultationsfrist. Ja, das war mein Versuch der Zusammenfassung des komplexen Pakets der ESRS. Dann haben wir natürlich das Thema auch im Hinblick auf Value Chain Cap, Anja, Standard für freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung, also quasi einen zweiten daneben tretenden Standard. Wie ist da die aktuelle Lage?
Ja, da gibt es im Prinzip zwei Stränge bei dem Thema. Also dieses Omnibus-1-Paket sieht, du hast es gesagt, einen Standard oder Standard für die freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung vor. Und die sollen ja schon bis zum 19. Juli 2026 durch die Kommission festgelegt werden. Jetzt gibt es vom letzten Jahr, nämlich vom 30. Juni 2025, den VSME. Das ist der Voluntary Sustainability Reporting Standard for Small and Medium-Sized Undertakings. Den hat die EU-Kommission letztes Jahr halt als Empfehlung verabschiedet. Und jetzt ist die große Frage, wie ist denn jetzt das Verhältnis zwischen diesen beiden Strängen? Ja, sollen die identisch sein? Also gibt es Abweichungen? Und die Frage hat sich tatsächlich auch die EU-Kommission selbst gestellt, hat die an die Mitgliedstaaten weitergereicht, und das BMJV hat wiederum die Frage an die Verbände geschickt. Wir als IDW haben uns auch an dieser ja, Stellungnahme eben beteiligt und haben Mitte Februar da dem BMJV eine ganz kurze Stellungnahme tatsächlich geschickt und haben eben darauf hingewiesen, dass der VSME ja konzipiert war für solche Unternehmen, die nach der ursprünglichen CSRD nicht unter die Nachhaltigkeitsberichterstattungspflicht fallen. Zudem war eben auch der VSME eben gerade nicht als Value Chain Cap vorgesehen, sondern es gab damals noch die Idee eines sogenannten LSME, also eines Standards für kapitalmarktorientierte KMU. Der sollte diese Aufgabe übernehmen. Und last but not least, der VSME wurde eben vor der Überarbeitung der ESS erstellt, basiert also noch auf den, ich sag mal, alten ESS. Insofern muss man hier tatsächlich mal abwarten, wie das weitergeht. Falls Sie sich aber konkret jetzt für den VSME noch interessieren, würde ich gerne hinweisen auf ein Webinar unserer EDW-Akademie. Da gibt es eine Aufzeichnung vom 26.01., wo eben der VSME wirklich nochmal umfassend dargestellt wird. Das ist eine meines Erachtens sehr gute Darstellung dieses Standards. Weiteres Thema, Bernd, jetzt noch zu den Inhalten. Es gibt ja auch Änderungen hinsichtlich Artikel 8 der Taxonomieverordnung. Was gibt es denn hier für konkrete Änderungen?
Ja, die Taxonomieverordnung, Anja, die darf ja nun auch nicht fehlen. Das, wie soll ich mal sagen, sperrigste Instrument, glaube ich, im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung, die die Europäische Union uns da gebracht hat. Genau. Hier gibt es auch Neuerungen. Vor allen Dingen ist es eben die Tatsache, dass parallel zum Omnibus 1-Paket der Entwurf, und ich lese das jetzt ab, um das Fehler auch rüberzubringen, der Entwurf einer Delegiertenverordnung zur Änderung der bestehenden Delegiertenverordnung zur Taxonomieverordnung zur öffentlichen Konsultation gestellt worden ist. Die Änderungen sind am 8.1., also zu Beginn dieses Jahres 2026, dann als Delegierte Verordnung im Amtsblatt der EU veröffentlicht worden. Und diese geänderten Regelungen zur Taxonomieverordnungen sind bereits für das Geschäftsjahr 2025 vorgesehen, allerdings verbunden mit dem Wahlrecht die Erstanwendung erst für das Jahr 2026 vorzusehen. Diese neue Delegierte Verordnung ändert die bestehenden Delegierten Verordnungen zur Taxonomieverordnung, nämlich zum einen die Delegierte Verordnung zur Berichterstattung nach Artikel 8 und zum zweiten die Delegierte Verordnung zum Thema Klima. Und zum Dritten die Delegierte Verordnung zum Thema Umwelt. Wesentliche Änderungen sind Jedenfalls-Schwellen für die Berichterstattung einzelner KPIs. Zudem sind die Anhänge entsprechend neu gefasst worden. Hier haben wir insbesondere gestraffte Meldebögen vorgefunden und auch die begleitenden Q&A zur Delegierten Verordnung. Als weiteres gibt es dann eine Überarbeitung der DNSH-Kriterien, und zwar für das Umweltziel Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzungen. Und wie häufig dann auch noch am 17.12.2025 hat die Europäische Kommission dazu dann Fragen und Antworten veröffentlicht in Form einer Draft Commission Notice. Und als letztes dann gibt es auch noch im Plan der Europäischen Kommission die technischen Bewertungskriterien der Taxonomieberichterstattung zu ändern. Und hierzu hat es im November 2025 öffentliche Aufrufe gegeben zur Konsultation. Und zwar geht es hier spezifisch um den Klimarechtsakt und den Umweltrechtsakt. Das dazu sehr sperrig. Ich hoffe, es ist mir gelungen, das einigermaßen pointiert entsprechend darzustellen. Und kommen wir insofern zu einem etwas zum Abschluss nochmal hoffentlich ein etwas griffigerem Thema. Was natürlich noch fehlt, ist der wichtige Aspekt der Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Wir hatten ja hier vorhin schon angedeutet, auch hier gibt es entsprechende neue Linien, an denen sich das Ganze entlang entwickelt. Und Anja, wenn du uns die zum Abschluss noch mal kurz vorstellen könntest, wäre das, glaube ich, gut.
Ja, das mache ich sehr gerne und werde das verbinden auch mit einem Aufruf zur Konsultation. Es kann ja nicht sein, dass immer nur die EU-Kommission aufruft, irgendwas zu konsultieren. Du hast es eingangs gesagt, also es ist ja jetzt nur noch eine Prüfung mit begrenzter Prüfungssicherheit vorgesehen. Und die EU-Kommission soll dafür bis zum 1.7.2027, ist also mal noch ein bisschen länger hin, delegierte Rechtsakte erlassen, um eben einen Prüfungsstandard für diese Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung zu erlassen. Hierzu hat die EU-Kommission das CAOB, also das Committee of European Auditing Oversight Bodies, aufgefordert, Anfang diesen Jahres einen etwaigen Anpassungsbedarf am ISSA 5000, also an den internationalen Prüfungsstandard, zu analysieren im Hinblick auf eine mögliche Übernahme oder eben Entwicklung eines europäischen Prüfungsstandards. Auch das bleibt jetzt abzuwarten, wie es hier weitergeht. Wir haben ja Ende letzten Jahres die Übersetzung vom ISSA 5000 veröffentlicht, einschließlich nationaler Besonderheiten. Das ist der ISSA EDE 5000. Und hier kommt der erste Aufruf zur Konsultation. Der steht nämlich noch bis Ende Mai zur Kommentierung auf unserer Website zur Verfügung und da freuen wir uns natürlich über entsprechendes Feedback. Und der zweite Aufruf zur Konsultation betrifft noch einen weiteren IDW-Standard und zwar haben wir jetzt gerade erst Anfang März den IDW ES 107 veröffentlicht. Der betrifft die Erstellung von Nachhaltigkeitsinformationen durch Wirtschaftsprüfer und der hängt eben mit dem Omnibus 1-Paket zusammen. Deshalb würde ich den hier eben auch einmal gerne erwähnen. Was war nämlich der Hintergrund, dass wir diesen Standard entwickelt haben? Wir haben gesagt, es gibt immer weniger Unternehmen, die dann eben nach Omnibus verpflichtet sind zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren Prüfung. Nichtsdestotrotz gehen wir davon aus, dass weiterhin auch viele Unternehmen freiwillig Nachhaltigkeitsinformationen erstellen oder eben mehr oder weniger auf Druck aus der Wertschöpfungskette dies erstellen müssen, dann aber möglicherweise gar nicht mehr selbst diese Erstellung vornehmen möchten, sondern diese Arbeiten auslagern, beispielsweise an Wirtschaftsprüfer. Und dann wollten wir halt gerne ja in Anlehnung an den EDW S7 zur Erstellung von Jahresabschlüssen auch einen Standard zur Erstellung von Nachhaltigkeitsinformationen haben. Die Anwendung des Entwurfs ist auch schon als zulässig erklärt worden. Es gibt auch drei Mustervermerke, unter anderem eben auch zur Erstellung nach dem VSME. Und hier gibt es eine Kommentierungsfrist bis 30. Juni. Da freuen wir uns auch über entsprechendes Feedback.
Ja, perfekt. Lieben Dank, Anja, dass wir das Thema dann Prüfung und die angrenzenden Themen auch noch hier sozusagen erstmal rund machen konnten. Wir sind damit auch am Ende unseres heutigen Podcasts. Ich glaube, wir sind noch bei weitem nicht am Ende unserer Podcast-Reihe Fit für die Nachhaltigkeit. Sie haben gemerkt, dass einige zentrale Themen eben noch in der Schwebe sind. Das ist sicherlich zum einen die nationale Umsetzung als bedeutendes Thema, aber eben auch die inhaltliche Ausgestaltung der ISS. Wir gehen davon aus, man muss immer vorsichtig sein bei diesem Thema mit Prognosen, aber wir gehen davon aus, dass wir da 2026 dann endgültige Rechtssicherheit entsprechend bekommen werden. Wie immer werden wir beim IDW den Rechtsfortschritt beobachten und analysieren und dann eben entsprechend zeitnah auch darüber berichten. Wir können davon ausgehen, dass trotz des verringerten Scopes es eine Fülle von Anwendungsproblemen in der Praxis geben wird. Also wir dieses Thema in der Umsetzungs-, aber eben dann auch in der späteren Anwendungsphase weiterhin intensiv begleiten werden. Zum Thema Scope vielleicht noch. Anja hatte gerade das Thema freiwillige Berichterstattung angesprochen. Es gibt durchaus Hinweise, auch in Untersuchungen auf europäischer Ebene, dass viele Unternehmen in der Tat, auch wenn sie jetzt eigentlich aus dem Scope rausgefallen sind, vorhaben, ihre Planungen im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung entsprechend auf freiwilliger Ebene fortzuführen. Man wird sehen, wohin sich das entwickelt, welches Volumen das letztendlich annimmt, aber sicherlich auch eine lohnenswerte oder für die Beobachtung lohnenswerte entwickelt. Ja, Alle Informationen, aktuelle Informationen, die wir bereitstellen können, finden Sie wie immer auf unserer Website. Und für heute bleibt uns dann nur noch ganz herzlichen Dank zu sagen fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Anja und ich freuen uns, wenn es Ihnen gefallen hat und vor allen Dingen natürlich auch, wenn wir Sie dann beim nächsten Mal mit weiteren aktuellen Informationen zum Thema Fit für die Nachhaltigkeit hier begrüßen können. Bis dahin, machen Sie es gut. Herzlichen Dank.
Schön, dass Sie dabei waren. Machen Sie sich weiterhin fit für die Nachhaltigkeit und verpassen Sie keine Folge. Die Podcasts finden Sie auf den gängigen Podcast-Plattformen. Haben Sie Anregungen oder Wünsche? Schreiben Sie uns eine Mail unter info@idw.de. Wir freuen uns über Ihre Post.